Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Challenger Corner Teil 2. Wir haben über die Herren noch nicht gesprochen, über die Frauen haben wir im anderen Podcast gesprochen. Hier der Herrenteil, herzlich willkommen. Und an meiner Seite ist natürlich wieder Florian Heer. Hallo Florian.
Moin Andreas.
Ja, wir kommen jetzt so ein bisschen zu deinem, zu deinem Haus- und Hof. Thema zum Herrentennis unterhalb der ATP-Tour. Und dieses Turnier in Hamburg letzte Woche, das kennen wir jetzt schon seit ein paar Jahren, dass es wieder ein Challenger ist. War früher ein Future-Turnier und ist jetzt seit wann ist es jetzt wieder ein Challenger?
Also es war früher schon mal ein Challenger, dann ist es tatsächlich wieder mal ein Future gewesen und jetzt, so wie es offiziell heißt, der Hamburg Ladies and Gents Cup, wie der offizielle Name lautet, das ist jetzt zum zweiten Mal die Ausgabe gewesen. Also letztes Jahr fand die Premierenausgabe statt und jetzt 2023, also die zweite Edition. Im letzten Jahr war es noch ein 75er Event, dieses Jahr ein 50er und hat wieder beim Hamburger Tennisverband stattgefunden, dort eben in der Verbandshalle und ja, war eigentlich ganz gut besetzt für das, dass es ein 50er-Turnier ist und war eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Veranstaltung.
Ich fand es auch für ein 50er-Turnier exzellent besetzt. Dennis Novak war an 1 gesetzt. Wir hatten Adam Walton aus Australien unter anderem, über den wir natürlich auch gleich noch sprechen müssen. Wir hatten ein paar deutsche Spieler, unter anderem Rudolf Modeka, wir hatten Daniel Masur mit dabei. Wir haben Jamie Ilkel hatten wir dabei, Maximilian Neukrist, über den wir auch gleich noch sprechen, Marte Walkusch, der in diesem Jahr schon Challenger-Erfolge gefeiert hat. Also das war ein wirklich gut besetztes Turnier für einen Challenger der 50er-Klasse. Und wir fangen gleich mal an mit einem Spieler, der seine ersten Schritte außerhalb Australiens gemacht hat, beziehungsweise innerhalb von Europa, nicht außerhalb Australiens, sondern innerhalb Europa. Das war Adam Walton, hier an 2 gesetzt und Adam Walton hat hier in Hamburg sein erstes Challenger auf europäischem Boden gespielt und da musste Florian Heer natürlich dann mit ihm sprechen. Er hat am Ende das Viertelfinale erreicht, hat dort gegen Ilya Marchenko verloren und das Interview mit Adam Walton, das hören wir hier.
So first of all, congratulations, good start in the tournament. What was the key to success in this match today?
You know, I've been playing outdoors, so this was my first indoor event. So I knew that, you know, I had to come out and try to play a more aggressive brand of tennis. I thought I'd come out and did a pretty good job of that. I feel like the conditions here, you know, they're kind of a little slower for indoor tennis. So having more time on the ball allows me to be able to try, you know, dictate with my forehand and I thought I did a pretty good job of that for the most part.
Is it anything that suits your game, the conditions here?
Yeah, this is actually my first ever event in Europe.
this was my next question.
Yeah, so I've been to Europe a couple of times and played some college stuff, and then I played some German club league, and then this is actually my first tournament in Europe, and yeah, I'm liking it so far.
Which club did you play for?
I played for Solingen.
Solingen.
Yeah.
Oh, okay. And so, how come that you're now in Hamburg?
Yeah, so I played college tennis in America, and you know, I like the hard courts, and I know Europe's a lot of clay court tennis, and I feel very comfortable playing in the United States, and so you know, I have a great base where my college is. And so I try base out of that spot because obviously going back home to Australia is very far and try play a very heavy United States schedule, if that makes sense.
Okay, because there are also other tournaments in the States taking place or in Asia, for example, as well.
Yeah, yeah. So I just try, well, this week there isn't. So that's why I came over to Europe for, I'm only going to be here for maybe one this week and maybe next week, and then I'm heading back to the States for 3 more indoors, and then I'll call the season in Champaign, Illinois, and then I'll go back to Australia for preseason.
How is it for you traveling a lot of distances, and how do you are you a player who finds it easy to adapt to new conditions?
Yeah, so this is obviously my first year on tour because I graduated last year in college. Come out of school with no ranking at all. So I had to start, you know, at the 15K level and then worked my way up and was able to start playing some challenges about April this year. And I'm still learning how to adapt to new places and new conditions, new balls, new everything. It's all a first for me. So far, really, really liking it. So, yeah.
You mentioned the college tennis. I think you played for University of Tennessee.
Tennessee, right? Yes.
In which ways did it help your game or your life on the pro circuit?
Yeah, immensely. I came into college as an 18-year-old. I was probably a little bit too skinny, a bit immature to start playing professional tennis. I wouldn't have done so well. So college tennis was definitely the right pathway for me. And I came in and first year played line four, wasn't doing too good, and then just improved a little bit every year and got physically a little bit stronger. And by my last few years in college, I felt like I was one of the better players in college and could match it with anyone in the college level. And then that's what eventually made me want to decide to play on after college, because I really wasn't sure going into college whether I'd continue tennis afterwards.
Mm. Okay, and now you more or less found out that you are able to level up with the guys.
Yeah. I mean, it was quite funny because after my fourth year of college, I had one more year because of COVID. I actually didn't pick up a racket for 3 months in the summer. And just did some ball feeding to little kids, and just went to the lake a lot and had a lot of fun, because I wasn't enjoying my tennis. And then I went back for my last year of college tennis and really played some good tennis. I think just that free aspect of not thinking too much about it really helped me. And then the coach there was like, just give it a summer, just play over the summer and see how you do. And I was actually won the second tournament I played, so I was like, okay, there's something here. And ever since, I've just slowly built my ranking up. Yeah.
Okay. And how's your practice situation right now?
So during my off weeks, if it's not enough time to go back to Australia, which it typically isn't, the coaches are really good with letting me use the facilities and practice with the guys on the team. So that's what I've been doing for most of this year, anytime I have 2 or 3 weeks spare.
And when you're off the court, do you go out, explore the cities, or how does it work for you?
Yeah, it depends week to week. Some places there's more to see than others. Oh. I really do hope that I can get out in Hamburg and see some things, because obviously Europe is still pretty new to me. So I'd like to see a few things, but yeah, it really varies. I know in the United States I've traveled a lot, and so these places I often drive to and feel very comfortable, and we'll go see some things, go to some restaurants, but overall just keep it pretty simple.
So it's your first time in Hamburg?
First time in Hamburg, but I've been to Germany over the summer for some league tennis, yeah.
What have you heard about the city?
Good things, actually. So we had she's playing this tournament, Johanna Silva. She went to Tennessee.
Exactly,
so we
crossed, you know her?
Yes, we crossed paths for a couple of years, and then a good friend of mine, Mark Woolner, got a wild card into the doubles, and he's playing, and having him here is really made it easy for me to come here, because at least I know someone who I get along with very well, and to have him here is really good.
Speaking about the doubles, you're also a good doubles player. Is it anything that you really love to do and that you would like to to go on with? Because later on, in a later stage of the career, some of the player focuses on the singles. But
I'm okay at doubles, but I really do prefer singles. I do think I'll probably, hopefully next year, not play as many doubles events, just to focus on my singles tennis.
Yeah.
Hopefully I can play all four slams, qualies at least. And so I play doubles to help my singles. That's the way I always see it. And I do enjoy playing it. It's not like I don't enjoy it, but I know that I could probably be a bit more successful in the singles court.
How would you describe your own game style?
I would say that I'm an aggressive baseliner to a counterpuncher. I like to win points at the baseline. I like my serve, so trying to win some free points off my serve as well is probably how I describe my game.
You've already climbed up the rankings pretty fast. We've talked about it. Now you're a second seed at the Challenger level. It's kind of pressure for you as well?
Yeah, you can look at it that way. Or
kind of a motivation, maybe.
Yeah, I try not to look at the numbers too much. I mean, it's quite funny because the Challenger that I was able to win was probably the strongest Challenger I've played all year. It had, Lloyd Harris, Shevchenko played it, Rinky Hijikata played it, Liam Brody played
Carey, right?
Carey. Yeah. So, like, honestly, that was the strongest challenger I've played, and it was the one I was able to win. So I feel like you just got to keep showing up, and you never really know when your week is your week. And I've played some challenges that you probably look at the draw and go, you know, it's not that strong of a field, and you lose first round. So I think it's, you shouldn't get caught up in the number and just let your tennis do the talking. And so long as you learn from your losses and be happy with your wins, I think just enjoy the process, I guess.
Okay. First of all, thanks a lot.
Thank you.
Good luck.
Yeah, thank you.
Ich kann mich erinnern, letztes Jahr Ben Shelton oder dieses Jahr, als er nach Australien geflogen ist, hat er gesagt, ich bin das erste Mal außerhalb der USA. Adam Walton das erste Mal in Europa. Hoffentlich kein großer Kulturschock für ihn gewesen.
Nein, ich glaube nicht, aber es war wirklich sehr interessant, weil als das Draw rauskam oder beziehungsweise ja schon vorher eigentlich die Acceptance List, und da habe ich so ein bisschen draufgeschaut und gedacht, wer ist jetzt eigentlich Adam Walton? Mhm. Ja? Und es gibt ja wirklich tatsächlich so ein paar Namen, die sieht man oder die liest man in Europa einfach sehr, sehr selten. Und dazu gehört seiner, und das hat einen Grund, weil ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe gesagt, na, wo hat denn der das letzte Mal wirklich in Europa gespielt? Und jetzt ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht wenig unterwegs bin, sondern versuche ja schon die ein oder anderen Turniere dort auch mal zu besuchen. Und selbst wenn ich nicht da bin, schaue ich mir das auch an und schaue mir die Draws natürlich auch an und verfolge die Begegnungen. Aber der ist mir nicht wirklich aufgefallen. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, das hat eben auch den Grund, dass er noch nie in Europa gespielt hatte. Also es war wirklich sein allererstes überhaupt internationales Turnier in Europa. Und der Hintergrund, das, was er auch im Interview gesagt hat, ist ganz klar, das kam dann eben auch durch das College Tennis, wo er ja auch die Verbindung hat mit Johanna Silva im Übrigen, was ja auch ganz witzig ist, die sich dann in Hamburg wieder getroffen haben und dadurch eigentlich auch ein Spätstarter ist. Und wenn man sich dann so ein bisschen die Matches anschaut, die er seitdem gespielt hat, da muss man schon ganz klar sagen, also das ist schon so eine Art Naturtalent, weil der ist ja im Endeffekt auf den Pro-Circuit gekommen und hat eigentlich angefangen, dort mal die ersten Turniersiege gleich einzufahren. Und das hat er dann über die ITF-Tour relativ schnell geschafft und hat sich dann innerhalb eines Jahres dann auch ganz schnell auf die Challenger-Ebene gespielt. Also insgesamt inzwischen ja 5 ITF-Titel, dann kam noch der Challenger-Titel in Cary mit dazu. Und das ist schon eine sehr erstaunliche Leistung. Und er ist halt einer, ja, so wie man sich in Australien dann vielleicht auch teilweise ein bisschen vorstellt. Ne? Also den könnte man auch irgendwo jetzt gerade im Bondi Beach hinstellen. Also das ist, entspricht da schon ein bisschen so dem australischen Klischee, wenn man so will, so dieses Surfermäßige, was er da an sich hat. Also ein richtig lockerer Bursche, war sehr angenehm zu sprechen. Und ja, ich fand es nur interessant dahingehend, weil er eben im Endeffekt einen kleinen Sidetrip nach Europa gemacht hat, weil er ja danach eigentlich wieder zurück in die Staaten gegangen ist und dort eben den US-Swing spielt. Aber eine Sache vielleicht noch, das ist mir nämlich auch erst vor einigen Wochen bewusst geworden, nämlich in Astana. Und da war Talon Grigsbo. Und ich habe mit Talon Grigsbo nochmal gesprochen gehabt während einer Pressekonferenz bei den Astana Open. Und da hat er mir auch gesagt, dass es für ihn eigentlich erst wirklich ungewohnt war, seitdem er auf der ATP-Tour ist, auch wirklich weiter zu reisen. Mir war das bisher eigentlich gar nicht so wirklich bewusst. Aber er hatte gesagt, solange er Challenger-Turniere gespielt hat, hat er eigentlich hauptsächlich in Europa gespielt und musste eigentlich nicht wirklich nach Asien oder nach Amerika und so weiter gehen. Und wenn man sich das überlegt, das stimmt. Und dann hat er gesagt, er musste sich so ein bisschen akklimatisieren, erst als er auf die ATP-Tour gekommen ist, dass er plötzlich eben auch Turniere in Shanghai spielen muss, in Miami und gerade natürlich, wenn du dann auch in den Top 50 bist, ja auch in den Masters-Events ja mit dabei bist. Und das war also eine neue Herausforderung für ihn und das war ein ganz interessanter Aspekt, der mir dann auch in dem Zusammenhang eigentlich bewusst wurde. Genauso wie jetzt auch mit Adam Walton, dass der die ganzen Spieler da ja gar nicht kennt. Ne? Also dadurch, dass das eben so eine eingeschworene Gemeinschaft ist und man sieht es auch vielleicht jetzt, wenn man sich ein bisschen so die Challenger-Draws anschaut, in Asien vor allem, das ist dann schon hauptsächlich so ein asiatisch-pazifisches Spektakel. Ja. Ja. Jetzt beginnt dann der Latin Swing, in Südamerika, wo man dann feststellen wird, dass die Hauptfelder eigentlich gespickt natürlich mit Südamerikanern sind, mhm, und der ein oder andere Exot, sage ich jetzt mal, aus Europa dann dort rübergeht. So ein Experte wie Gerald Melzer, der sowas zum Beispiel gerne macht. Ja, aber ansonsten ist es dann schon eine kontinentale Veranstaltung. Und aus dem Hintergrund heraus ist es schon ganz interessant, sich das mal so ein bisschen zu vergegenwärtigen.
Ich habe Adam Walton auch schon live gesehen.
Nein.
Doch, bei den Australian Open in der Quali gegen Peter Gojovcic.
Natürlich, ja, das ist ja klar, das ist ja Heimspiel.
Ich war einer von 6 Zuschauern da bei Adam Walton gegen Peter Gojovcic.
Das ist gut so, das ist ja sehr, sehr gut.
Damals hat Gojovcic in 3 Sätzen gewonnen, knapp.
Aber das ist ja quasi in heimischen Gefilden gewesen. Ja,
ja, das ist in heimischen Gefilden. Ne? Ich hab noch nachgeschaut, er hat in Georgien bei einem 15.000er gespielt. Und das kann man, wenn man ganz streng nimmt, kann man das ja auch zu Europa mitzählen. Aber es ist halt am Rande von Europa.
Schwierig, ja.
Schwierig, ja. Auf jeden Fall, das war Adam Walton und das fand ich ein sehr sympathisches Interview. Und Adam Walton hat Hamburg jetzt hier das Viertelfinale erreicht, hat dort gegen Ilya Matschenko verloren. Und wo wir gerade bei Ilya Matschenko sind, dann switchen wir so ein bisschen mal. Ilya Matschenko, der hat nämlich hier das Turnier gewonnen. Im Finale 6:2, 6:3 gegen Denis Novak. Und nach dem Halbfinale hat Florian mit Ilya Matschenko gesprochen. Das Interview dauert ein bisschen länger, es sind 8-9 Minuten, aber ich finde, es ist sehr, sehr hörenswert, weil Ilya Matschenko ja durchaus einen eher nüchternen Blick im Moment auf die Tour hat insgesamt. Da hören wir jetzt mal rein.
Yeah, congratulations. You're such an experienced player. This is still one of the most biggest challenges to serve a match out.
I was struggling before on my serve, but like managed to get away with it. And when on top of that you have some nerves. Mm-hmm. It was not helping, but yeah, I'm happy that I was able to close it at 6-5 at least.
And now back in the Challenger final, actually, well, it seems that you have another run this year.
Well, yeah, I'm playing good, so it's only on my body how many matches I can handle. Mm-hmm. So it's getting more difficult and difficult every match, but. Yeah, so far so good. Hopefully, I'll have enough time to recover for tomorrow's final. And it's second final this year. And I think I never had in my career 2 titles in 1 year. So we'll see. We'll see if I manage.
How would you rate your own tennis right now?
Well, game wise, I'm pretty good. Mm-hmm. I'm pretty good physically. If I'm not there, I will never be. But yes, I'm serving good, returning good. I know I have a good plan. As I mentioned before in my previous interview, that these conditions suit my game. Mm-hmm. And I feel comfortable. So I think I have a chance tomorrow, especially we played last week. I won the match, but it's going to be different tomorrow because I have that many matches in my legs already, and he's a bit younger, not too young, but we'll see. I think it's going to be an interesting match.
In terms of the conditions, you actually prefer the faster surfaces, right? But
I prefer indoors. That's first thing. Slow or fast, I can play on both. Mm-hmm. I like when the bounce is not that high. Mm-hmm. And yeah, these heavy balls with Dunlop force, so we practice in Bratislava quite often with them. So I'm not a big fan of those, but I know how to play them. So I have a lot of experience with it. So yeah, and it depends on opponent as well, which conditions I like. So I think with Novak, I think he's good in these conditions as well. Mm-hmm. So it's going to be key moments who are going to handle the pressure better. And again, the game plan, and we'll see.
And how does it work currently for you in terms of practice? Where are you based?
I live in Bratislava for 9 years. Mm-hmm. I moved there in 2014 when the Russians came first time. I used to live in Donetsk before. So yeah, it's occupied, and I live in Bratislava for 9 years. That's my base, and this year I practice as well a little bit in Bucharaton.
Oh yeah, yeah, okay. So
these two places.
Last time you told me that this could be your last season, but to end a career with with actually winning two titles in one season might not be the right time, right?
No, it's just. I mean, game-wise and condition-wise, I feel fine. But pain-wise, I feel pain every day. That's the problem.
Okay.
That's the main thing. And when you have pain all the time for a couple of years, it's getting difficult. Mm. And in your mind, every match you play, you have kind of an excuse. So I don't like it. So sometimes I'm not fighting for it till the end, and I really don't like it. And yes, I think this gonna be my last full season. I will play some matches, some tournaments next year for sure. Mm. Especially if I qualify to Australian Open or Grand Slam qualies. That's my goal, and that's. Probably the match tomorrow is going to be for that. No pressure. And I'll try to play some big tournaments, but not the full season. Full season is just too much coaching and playing. It's just too much.
You already played all the majors. Is it still the biggest for a tennis pro?
Yeah, I mean, the money is good there right now. So majors is the biggest thing. Mm. And if you do good, it's even better money. And then, I feel I still can qualify. And to play Australian Open, I haven't played for a while. Mm. It was always like I didn't have enough ranking. And last time I played, I was not really ready. I had an injection to my knee. I went straight there. And I could play, but was not at my best. So in Australia, Australia is my favorite major, maybe even favorite tournament. So I really hope to get there.
What makes this major so special? The fans,
the organization. They do everything for players. Mm. You always feel welcome. They really train hard. The city is very nice. It's easy going. The Australians are so chill, and they kind of feels like they're happy people. Mm. And I just like it there, and they really, I think they're increasing the bar for other majors all the time, which is very good.
Mm. And what about the tournaments in Germany? You know all of them, and in particular the challenges. How would you rate the challenges in Germany compared to others around the world?
I don't play that many in Germany, to be honest. Mm. I think Hamburg, Heilbronn.
Heckenthal, right? I think
you were Heckenthal. Yeah, those carpet.
Yes. Okay.
Carpet is sad. It's tough.
Have you ever been to Ismaning? I don't know.
Yeah.
Ah, okay, yeah.
From German ones, my favorite is actually Heilbronn.
Yeah.
It's on clay, which is my least favorite surface, but the tournament there was really, really nice, and before COVID, we were getting like a lot of presents, and it was like really nice event to come and play. Even though I hate clay, yeah, I was still I felt pretty good over there.
Yeah. And you told me about your coaching plans. Is this anything could be a part for the future? And
to be honest, I don't know. I'll try my best. In anything I do, I'll try my best. So. The guy has potential, so...
It was, again?
Yeah, Boyka. Boyka. He's American. Mm. And, we'll see how it goes. I don't know what's on his mind. And, this year was a disaster. He has so many injuries, and it's difficult to talk about, like, any results when he was out for most of the time this season. Hopefully he gets healthy, and he has good weapons to play.
How old is he?
19 in December.
Okay.
So.
But in general, what advice would you give to a young player?
I don't know. I don't know what I'm gonna do. I'm like, I'm lost a bit now. So yeah, we'll see. Maybe I try some business. Maybe I try some coaching. Maybe I do both at the same time to see what goes best. And yeah, I mean, I'll try to find a niche. And I think I have some skills after the tennis career, which would help me in my future life. So I have a family to feed. So yeah, everything looks good for now.
But do you also have a special advice for
advice? I didn't hear that part.
All good.
Advice? Yeah. Well, tennis is tough. It's a lonely sport, and you must be really tough. But it will learn you. It will teach you a lot of lessons. And if you take these lessons, if you pay attention to these lessons, they're gonna help you in your life in the future, no matter what you do. And yeah, you really have to pay attention every week, every tournament you play. And if you learn from your failures, you're gonna be a better player, a better person every day. And that's an ultimate goal. And if you have this goal, it will help you to be a more successful player and to be a more successful person as well.
Good.
Thank you.
Thank you.
Thank you very much.
Oh yeah. Exactly.
Ilya Matschenko ist aus der Ukraine und 36 Jahre alt. Und deswegen war gleich mit eine der ersten Fragen von dir, Florian, wo er denn jetzt im Moment beheimatet ist. Und dass er ja im Moment dann auch nicht so richtig nach Hause kann. Und ich hatte das Gefühl, dass er schon so ein kleines bisschen, ja, so ein bisschen seinen Frieden mit seiner Karriere gemacht hat. Er hat ja dann gesagt, nächstes Jahr ist vielleicht das letzte volle Jahr, was er spielt. Und ab dem nächsten Jahr dann vielleicht nur noch ausgewählte Turniere und dass er sich so ein bisschen ums Coaching kümmern möchte.
Ja, ich glaube, sehr gut ausgedrückt. Also so kann man das sehr, sehr gut zusammenfassen. Also er ist da sehr entspannt, ne? Und das ist halt auch bei den Routiniers, ist es dann irgendwann mal so. Er hat ja auch einiges erreicht. Also das in Hamburg jetzt hier war ja sein 10. Challenger-Erfolg. Also der hat schon viel gesehen. Dazu kommen natürlich noch einige ITF-Titel. Und ja, das ist dann so eine gewisse Ruhe, die er dann auch hat, um nicht aber auch dann vielleicht in jedem dritten Satz schon mal zu erwähnen, dass er doch schon älter ist und dass mal das ein oder andere Wehwehchen mit dabei ist und es dann auch mal da zwickt. Also das hat er schon ganz gerne immer wieder im Gespräch mit untergebracht. Ja, gut, ist klar. Aber dass Matschenko vor allem auch bei solchen Indoor-Veranstaltungen, jetzt war Hamburg nicht super schnell, er ist jetzt aber auch nicht jemand, das hat er ja auch gesagt, der jetzt die superschnellen Belege benötigt, aber der sich doch auch bei Hallenturnieren sehr, sehr wohl fühlt. Und da ist er immer noch eine Gefahr, also eine Gefahr für jeden. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Woche jetzt dann anschaut in Ortizay, da ist er, glaube ich, an 8 gesetzt. Also da würde ich ihn immer als einer der Favoriten auf jeden Fall mit listen, weil er einfach sein Spiel hat, was zu diesen Hallenturnieren einfach perfekt passt. Und ja, er ist sehr entspannt, war sehr sympathischer Auftritt und er hat sich auch richtig, richtig riesig gefreut. Das muss man auch ganz klar sagen.
Und es war zum ersten Mal in seiner Karriere, dass er 2 Titel in einem Jahr gewonnen hat.
Ganz genau, ja.
Was mich allerdings gewundert hat, beziehungsweise was nicht ganz konsistent war in seiner Aussage, er sagt, er mag es, wenn der Ball flach abspringt, aber er möchte nicht zu schnelle Plätze haben.
ja gut, also es muss ja nicht immer tatsächlich dann auch schnell sein, wenn es flach geht. Ja, ich glaube, es ist so eine, also ich glaube, ihm geht es vor allem darum, ist wirklich so dieses Hallentennis, was ich ja schon auch von den Outdoor-Veranstaltungen sehr stark dahingehend einfach unterscheidet, dass es wesentlich planbarer ist. Ne? Also du hast ja nicht diese Unterscheidungen Sonne, Wind und diese ganzen äußeren Einflüsse, die fallen einfach weg, sondern es sind eigentlich immer gleiche Bedingungen und ich glaube, das ist dann einfach jemand, der sowas benötigt und dann muss es auch nicht unbedingt einer der schnellen oder nicht so schnellen Belege sein, also ich glaube, dann kann er da relativ sich gut zurechtfinden, er ist immer noch aggressiv am Ball, nimmt auch mal gerne den einen oder anderen Weg noch mit ans Netz und er ist auch noch dementsprechend flink unterwegs, also so für eine Turnierwoche reicht es, ich bin jetzt gespannt, wie gesagt, wie es dann so in der zweiten Woche aussieht, wenn er da mal 5 Matches jetzt aus Hamburg dort mitbringt. Aber ich glaube, er hat in Ortizay zum Stand unserer Aufnahme die erste Runde auch schon wieder gewonnen. Also ja, funktioniert ganz gut. Und ja, und er hat auch einen Plan, wie es dann eben weitergehen soll. Also ob das sich jetzt mit dem Coaching am Ende dann wirklich so herauskristallisiert, das steht vielleicht noch in den Sternen, aber es ist eine Sache, die sich zumindest vorstellen könnte. Und dann ist natürlich auch nicht mehr der ganz große Druck da. Ehemaliger Top-50-Spieler, der schon einiges erreicht hat und ich denke mal auch eine gewisse finanzielle Basis wahrscheinlich auch hat, um jetzt nicht mehr da so ganz verbissen da reingehen zu müssen.
Nach Ismaning nächste Woche traut er sich aber nicht. Er spielt in Bergamo.
Auch ein schönes Turnier.
Auch ein schönes Turnier, ja. Das war Ilya Marchenko, der Sieger. Und er hat, um dann jetzt die Schleife zu drehen, im Finale gegen Dennis Novak gewonnen. Und Dennis Novak hat man dieses Jahr gar nicht so viel gesehen. Das liegt daran, dass er zwischendurch wirklich schwerer verletzt war. Und Dennis Novak versucht sich jetzt gerade so mal wieder ranzukämpfen. Und er sagt auch im Interview, dass er gerne wieder in die Top 100 zurücken möchte. Und da hat er noch ein bisschen Weg vor sich, aber er ist auf einem guten Weg. Und er hat letzte Woche das Finale erreicht. Und Dennis Novak im Interview mit Florian Heer, den hört ihr hier.
Du bist das erste Mal hier in Hamburg bei dem Turnier oder warst du letztes Jahr
auch dabei? Nein, ich habe letztes Jahr auch gespielt, habe erste Runde verloren.
Ja.
7-6 im dritten, deswegen haben wir gedacht, ja, ich muss heuer nochmal her und jetzt besser machen.
Und jetzt gleich als Top-Gesetzter. Das ist auch was Besonderes, oder? Bei einem Challenger-Team als Nummer 1 gesetzt zu sein?
Ja, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt. Aber ja, ich bin einfach froh, dass ich da bin. Ich spiele zurzeit gut und ich hoffe, dass ich da meiner Setzung gerecht werde.
Wenn wir ein bisschen über die Saison sprechen, du hast schon gerade gesagt, du bist jetzt wieder gut in Form. Es war ja so ein bisschen Up and Downs. Anfang der Saison richtig gut gestartet, dann glaube ich kam ein bisschen eine Verletzung da dazwischen. Ja. Würdest du sagen, du bist wieder auf dem Weg, dass du wieder konstant spielen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin echt wirklich gut ins Jahr gestartet, war gut drauf. Habe wenig Punkte zum Verteidigen gehabt, also ich war da echt kurz davor wieder in die Top 100 zum Zurückkommen, dann habe ich mir leider zwei Bänder gerissen. Bin über 3 Monate ausgefallen, was sehr weh dann hat, aber ja, und das war auch meine erste so richtige schwere Verletzung, meine erste Operation. Deswegen habe ich nicht wirklich gewusst, was danach auf mich zukommt, wie ich darauf reagiere, wenn ich dann so lange kein Match gespielt habe, wenn ich dann wieder Turnier spiele. Und ich glaube, ich habe mir da einfach ein bisschen zu viel erwartet, zu viel Druck gemacht. Deswegen waren die Resultate einfach nicht gut. Ich würde sagen, jetzt seit nach Amerika, nach US Open, irgendwie so einen kleinen Reset gemacht und seitdem jetzt Finale gespielt in Österreich beim Challenger, Halbfinale in Spanien. Also ich bin jetzt wieder gut drauf und ich glaube jetzt wieder am richtigen Weg.
Das Finale in Bad Waltersdorf, da will ich nicht in irgendwelchen Wunden jetzt da wühlen, aber ich glaube, das hat schon noch gewurmt, oder? Wie ist es danach gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr enttäuscht natürlich, aber nichtsdestotrotz, ich war überglücklich über die Woche vor dem, wie ich gespielt habe. Ich meine, sicher, wenn man 6-1, 4-0 vorne ist, dann muss man die Partie irgendwie gewinnen, das ist klar. Und das will auch jeder Tennisspieler. Aber es passiert auch jedem Tennisspieler mal, dass er so einen Vorsprung verliert. Deswegen, ich habe da nicht wirklich lang dran genagt, sondern gleich weitergemacht, das war gut.
Ich glaube, die Parole lautete ja so, zweistellig wieder zu werden im Ranking. Wenn du jetzt so ein kleines Fazit ziehst, Mitte Oktober, wie würdest du es insgesamt betrachten?
Ja, wegen der Verletzung weiß man natürlich nie, wie es genau weitergegangen wäre. Das hat mich jetzt schon ein halbes Jahr gekostet, was mir natürlich fehlt. Aber ja, ich versuche jetzt einfach die restlichen Turniere, was ich noch habe, gut zum bestreiten und dann Anfang vom Jahr gut reinstarten, weil danach habe ich ja wirklich wenig Punkte zum Verteidigen und schauen, dass ich so viele Punkte wie möglich mache. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr dann Paris, Wimbledon, dass ich da Hauptbewerb bin.
Wie sieht jetzt der weitere Fahrplan aus nach Hamburg?
Ich spiele nächste Woche noch in Brest, dann in Bergamo, Helsinki. Die nächsten 3 Wochen noch und dann ist die Saison für mich vorbei.
Okay. Insgesamt hier, die Bedingungen ist nicht ganz so schnell, glaube ich, der Belag. Ist das etwas, was dir liegt?
Ich finde das ein bisschen schneller als letztes Jahr. Letztes Jahr war extrem langsam, finde ich. Also ich war überrascht vor dem Platz. Also die Bälle gehen ganz, also wenn man flach spielt, ganz gut weg. Also ja, natürlich ist es jetzt nicht der schnellste Belag, aber ich komme ganz gut zurecht, ja.
Letzte Sache noch, ich meine, man weiß, du hast inzwischen 2 Kiddies gern. Wie alt sind die nochmal?
2 und 1.
2 und 1. Die sind wahrscheinlich auch die ein oder anderen Male mit dabei. Inwieweit hat sich jetzt so das Leben für dich auf der Tour auch dadurch verändert? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen auch was anderes dann, oder?
Ja, ist unglaublich. Also ich glaube, man lernt einfach anders mit Niederlagen umzugehen. Wenn das Turnier vorbei ist, den schnellstmöglichen Weg nach Hause, so schnell wie möglich, egal was kostet, auch wenn der Flug einmal 100 Euro mehr als normal kostet, ist einem das egal, wenn man weil man einfach heim will zur Familie und das tut einfach gut, wenn man wieder zu Hause ist, abgelenkt wird von den normalen, sagen wir mal, normalen Sachen vom Beruf.
Ja.
Wenn man heimkommt und dann merkt man einfach mit so kleinen Kindern, da geht es einfach um nichts. Sie haben Freude an jeder Sache und das ist einfach unglaublich schön.
Aber nimmst du auch ab und an mit? Also waren auch schon mit dabei?
Nein, waren Training? Leider noch nicht
auch
dabei.
Okay.
Weil meine Freundin reist nicht so gerne. Mhm. Die hat jetzt selber wieder zum Arbeiten begonnen. Und deswegen, ja, das funktioniert so gut und das passt gut so.
Ja, er hatte im August gespielt, aber dann vorher war er zwischen Februar und Mai war er verletzt und hat sich dann erst in Mauthausen wieder zurückgemeldet und hat dann ein relativ volles Schedule gespielt, hatte sich dann auch für Wimbledon qualifiziert, wo er in der ersten Runde gegen Milos Raonic ausgeschieden war und hat seitdem eigentlich immer gespielt. In Bad Waltersdorf hat er das Challenger-Finale gespielt, da hast du ihn drauf angesprochen, wo er 6-1, 4-1 geführt hatte und das noch mal verloren hatte.
Ja.
Es ist, das ist, glaube ich, das das vergisst man auch nicht ganz so leicht dann, ne?
Ja, aber er hat dann auch gesagt, gut, das passiert. Ne? Also ich glaube, das hat ihn bestimmt ein, zwei Tage geärgert. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie in alten Wunden da hier rumpulen, aber nein, ich glaube, das ist dann auch irgendwann mal durch. Klar, das ist super ärgerlich, aber er hat das Jahr auch schon gut begonnen, darf man auch nicht vergessen, denn er hat in Nonthaburi in Thailand zu Beginn der Saison nämlich schon seinen dritten Challenger-Sieg gefeiert. Dann kam, wie du gesagt hast, die Verletzung, die natürlich ihn so ein bisschen zurückgeworfen hat, aber auch hier eine super Woche gespielt, hat übrigens das Doppelturnier gewonnen und an der Seite von Akira Santiyan und das war das allererste Mal, dass er überhaupt bei einem Challenger in einem Doppelfinale stand und hat das dann auch gewinnen können. Ich glaube, das war nochmal so eine spezielle Geschichte dann auch für ihn. Ja, mit dem Doppelschlag ist es dann nicht ganz gelungen im Finale, aber wie gesagt, da war halt ein Ilya Marchenko, der war wirklich on fire die Woche und die hatten die Woche vorher schon in Bratislava gegeneinander gespielt und auch dort hat Marchenko gegen Novak gewonnen gehabt, im Übrigen auch schon mal im Davis Cup. Also das ist ein Spiel, mit dem Denis Novak nicht wirklich zurechtkommt und so gesehen war das dann jetzt auch keine Überraschung, dass er dann im Finale unterlegen ist.
In dieser Woche hat er in der ersten Runde gegen Imbrest verloren, gegen Arthur Cazot. Also Spielwoche ist für Denis Novak dann auch schon wieder beendet, aber er ist auf gutem Weg wieder zurück, dann Richtung Top 100. Er war schon aus dem Top 200 rausgefallen und hatte dann das Turnier in Bad Waltersdorf im Finale dann abgeschlossen. Und über einen Spieler müssen wir jetzt noch am Ende sprechen und das ist Maximilian Neukrist. Wenn man über das österreichische Tennis in diesem Jahr gesprochen hat, hat man viel über Dominic Thiem gesprochen, allerdings auch sehr viel über Sebastian Ofner, der wirklich ein richtig gutes Jahr hat, über Maximilian Neukrist nicht so ganz, obwohl der eigentlich so ein bisschen das beste Jahr seiner Karriere dann bislang genießt. Jetzt ist er wieder aus den Top 200 rausgefallen, aber er war im April schon mal unter den Top 200 und Maximilian Neukrist, der war auch in diesem Turnier in Hamburg dabei und hat hier das Viertelfinale erreicht. Nein, er hat die zweite Runde erreicht. Zweite Runde hat er erreicht, genau. Er hatte gegen Tristan Lamazin dann verloren. Und mit Maximilian Neukrist, auch da gibt es jetzt ein kleines, längeres Interview mit Florian Heer. Da hören wir dann jetzt mal rein.
Die Bedingungen hier, wie liegen die dir?
Also, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Turnier schon einmal gespielt. Ich glaube, in der First Edition vor 5 oder 6 Jahren.
Also
deutlich vor Corona.
Das ist Challenger noch. Mhm.
Und da kam die Runde extrem langsam.
Mhm.
Und jetzt sind die Bedingungen auch nicht rasend schnell, aber ich muss sagen, mittlerweile fühlen sie sich so langsam intermediate an und sind angenehm und fair zum Spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett langsam ist, aber es ist auch nicht schnell. Also es ist für mich. Mit 9 Bällen kann man als Angreifer und Aufschläger gut punkten. Natürlich, wenn die Bälle ein bisschen älter sind, muss man fest ackern auf dem Platz.
Aber
Es ist, ja, die Plätze sind gut, Bedingungen sind super. Also, wer da war, ja, normalerweise als Österreicher könnte man schon was finden zum Klagen, aber es ist wenig da.
Das ist gut. Bist du jemand, der sich da relativ schnell an neue Bedingungen anpasst, auch wenn es dann eben hier zwischen Belagwechsel und sowas geht?
Also, vorweg, also so schnell anpassen ist nicht meine Stärke.
Mhm.
Also deswegen ist für mich speziell immer gut seine erste Runde. Letzte Woche in Malaga draußen gespielt und hatte kein Match dann in der Halle. Ich bin hergekommen, gut, ich habe mich vom Training her so gut es geht vorbereitet, aber es ist halt dann draußen. Letzte Woche bei 30 Grad im Freien gespielt und Wind und jetzt geht es in die Halle hinein, das ist dann wieder ganz anders. Also ja, da muss man einfach Arschbacken zusammenkneifen und durch.
Aber hast du irgendwie so ein bestimmtes Mittel, wo du sagst, ja, also da, so kann ich mich dann irgendwie vielleicht am besten darauf einstellen? Hat man da schon irgendwie was, einen Kniff irgendwie gefunden, dass das ein bisschen einfacher auch geht?
Nein, ich mache das speziell, wenn ich in die Halle gehe, weiß ich, dass ich in den Tagen davor mich, auch schon in der Woche davor, vielleicht speziell auf den Aufschlag konzentrieren oder Vorbereitung, weil ich weiß, in der Halle der Aufschlag einfach Schlüssel ist. Ist egal, wie man es dreht und wendet, selbst wenn die Bedingungen langsam sind drinnen. Wenn man gut serviert, dann ist man einfach schwer vom Platz zu spielen. Und egal, wie schlecht oder unsicher man von der Grundlinie spielt, wenn das Service eine Bank ist, kann man sich immer ins Tiebreak retten, auch mit einer schlechten Leistung generell. Wenn man gut serviert, ist man dabei. Also das ist für mich immer so ein Anker, wo ich weiß, okay, egal, wenn ich jetzt von hinten mich nicht wohlfühlen, wenn ich mich schlecht bewege, wenn alles ein bisschen eckig läuft, der Aufschlag, der muss funktionieren. Sonst weiß ich, kann ich hier gleich nach Hause.
Das hast du in den letzten Wochen schon angesprochen. Ich glaube, hat ein bisschen gedauert. Letzter Sieg war, glaube ich, war Anfang September in Cassis, glaube ich. Mhm. Gab jetzt so ein paar Erstrunden-Niederlagen. Gab es da irgendwie bestimmt einen Grund oder hast du was ausgemacht, dass es vielleicht jetzt gerade die letzten drei oder Turniere vielleicht nicht ganz so lief?
Naja, das war so ein bisschen eine Aneinanderreihung von Sachen. Es war einfach, ich habe am Anfang der Saison sehr stark gespielt und viel gespielt. Dann, ja, durch gewisse vielleicht auch Verpflichtungen mit der Liga und so, bin ich dann in einen Strudel gekommen und habe einfach war in einem Overload drinnen, habe mich dann verletzt auch, ja, mit meiner Schulter ziemlich bedient, habe einen Impingement gehabt und habe aber dann trotzdem die drei Grand Slam im Haus stehen gehabt und gesagt, ja, die kann ich jetzt nicht einfach so auslassen. Das ist in meiner Situation derzeit ist unmöglich. Und das heißt, da ist ein gewisses Training einfach nicht passiert über den Sommer. Und ich habe mich da wirklich viel drüber gekämpft, viel also auch mit Physiotherapie und Schmerzmitteln. Aber da lasse ich dann einfach Qualität liegen. Dann funktioniert dann Aufschlag und Vorhand verlieren an Qualität. Und das ist in meinem Spiel nicht abhängig von diesen zwei Schlägen und da habe ich ein ziemliches Loch im Sommer aufgerissen. Mhm. Einerseits habe ich auch zu mir selber gesagt, okay, nein, ich spiele immer die größten Turniere, wo ich reinkomme. Und ja, da spielt man dann auch nur gegen gute Leute, das ist halt dann so. Und ich habe dann, wenn dann meine zwei Hausnummern, wenn mein Aufschlag und meine Vorhand einfach nicht die Qualität bringen, die sie eigentlich sollten, dann schlage ich so Leute zwischen 100 und 200 nicht wirklich. Also das ist dann einfach, ich habe da zwar wirklich viele Matches verloren, aber ich habe mir das dann nochmal angeschaut. Gut, waren vielleicht ein paar schlechtere und ein paar gute Matches dabei, aber da habe ich auch, ja, ich ging keinen außerhalb von 200 gespielt, waren alle 200 besser, 150 besser, Top 100. Und ja, ging das noch nicht gerecht.
Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, die Grand Slams, das kann ich in meiner Situation nicht auslassen. Was meinst du damit genau?
Naja, das ist einfach zu viel Preisgeld. Mhm. Dass ich da jetzt auch sage, okay, ich lasse das Wimbledon aus, um mich da gut auszukurieren. Und das sind, ja, das ist in meiner Lage, in dem Ranking, wo man da, wenn man so gerade im Slam drinnen ist, ja, da ist man angewiesen. Das ist eigentlich das eine Mal im Jahr, wo man auch wirklich auch Geld verdienen kann. Da kann ich nicht während Top 50 Spieler sagen, naja, okay, na, ich lasse das jetzt einmal aus.
Ist vielleicht auch ein Grund für die ganzen Ligaspiele, oder? Ich habe geschaut, du spielst Schweiz, glaube ich, Österreich.
Ich spiele in fünf Ländern.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, das ist auch ein finanzieller Aspekt, oder?
Ja, sicher. Es ist immer die Commitments, die gibt man Anfang der Saison oder oft schon in der Saison davor. Ja, manchmal hilft es dann doch, wenn man sagt, okay, Liga passt dann gut rein und dann kann es aber auch wieder stressig sein und es passt dann nicht hinein. Und heuer war es jetzt vielleicht eher so, dass es nicht hineingepasst hat. Ja, dafür wird man finanziell gut entlohnt, aber es ist halt immer, man muss die Balance finden. Und das ist auch mittlerweile, sage ich, ist eine hohe Kunst, da diesen Balancegrad zu finden, wo ich spiele, was ich spiele, wie viele Liga-Matches ich zusage und so weiter und so fort.
Nichtsdestotrotz, du bist schon lange auf der Tour dabei, spielst aber, ich glaube, man kann sagen, jetzt dein bestes Tennis, oder? Also ich meine, du hast dein bestes Ranking in einem, aber in einem doch etwas fortgeschrittenen Alter, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Hast du eine Erklärung dafür?
Erklärung dafür? Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe mein Tennis, oder wie ich Tennis betrachtet habe, einfach meiner Meinung nach, habe ich gewisse Sachen einfach auch sehr, sehr spät erst gelernt und begriffen. Wie der Hase läuft sozusagen.
Kannst du da Beispiele nennen, was das
Naja, grundsätzlich, wie ich einfach auch auf Spielertypen schaue, wie ich Gegner analysiere, wie sehr ich Sachen in meinem eigenen Spiel einschätzen kann. Also grundsätzlich einfach realistisch in den Spiegel zu schauen, zu können, okay, das kann ich nicht. Die und die Tools brauche ich, um die Gegner zu schlagen. Und bei mir war es schon auch immer ein Thema, ich war extrem viel verletzt in meinem Leben. Ich meine, schwere Verletzungen, dann waren noch ein paar dumme Sachen dabei, wo ich mich bei anderen Sportsachen gebrochen und so weiter. Also, da ist auch die Schuld definitiv bei mir zu suchen.
Und da war aber immer, was war da zum Beispiel dabei? Also Skifahren oder irgend sowas? Oder was war da dabei, wo du sagst, du hast die mal
aus? Skifahren habe ich mich nie verletzt. Na? Aber ja, ich habe meinen Fußball verletzt.
Okay.
Ein Trainingsdoppel habe ich mir da auf der Schlaghand den Finger gebrochen. Mit meinem Partner zusammen in einem unnötigen Missgeschick. Also, war nicht einmal ein Match, sondern war ein Sparring, ein Training.
Okay.
Und ja, dann habe ich 2018, und da habe ich dann so einen guten Aufschwung gehabt, habe das erste Mal Grand Slam gespielt und dann habe ich mir eben die Achillessehne eingerissen. Und das war so ein bisschen, ja, das war sehr einschneidend.
Okay.
Weil das macht einen von heute auf morgen einfach zum Rentner. Kann man nichts mehr machen. Weil normalerweise, ich habe Sachen, Verletzungen gehabt, da kann man immer ein bisschen, meinen Gips auf der Hand hat, kann man immer noch Fußball spielen gehen, laufen, Radfahren. Da, wenn die Achillessehne kaputt ist, ist Schicht im Schacht, da geht man. Wird man von heute auf morgen zum Rentner.
Und jetzt würdest du aber sagen, ist soweit alles wieder in Ordnung? Fühlst dich körperlich
fit? Ja, also ich fühle mich fit. Natürlich wäre es gelogen, wenn ich sage, ich hätte nicht irgendwelche Probleme. Also ja, bei einem gewissen Alter, glaube ich, zwickt es und tut es überall weh, jeden Tag. Aber ja, man lernt damit umzugehen und das ist auch Part vom Beruf. Also das ist ein Teil vom Beruf und da muss man leben, damit muss man umgehen, lernen und trotzdem, man hört ja nie auf, über sich selbst zu lernen, egal wie alt man ist.
Teil vom Tennisberuf ist irgendwie auch, dass man viele Turniere nicht mit einem Sieg beendet, sondern mit einer Niederlage beendet. Ist das etwas, was du auch in der Zeit gelernt hast, irgendwie mit umzugehen? Ich habe mal geschaut, das letzte Titel war jetzt 2018. Ja. Mhm. Ist dir das überhaupt so, ist einem das so bewusst oder wie ist sowas?
Ja. Es ist nicht so, dass ich meine, ja, natürlich, es wäre jetzt jeder Tennisprofi ab 25 aufwärts, der hat dann einfach schon in seinem Leben genügend Matches verloren. Und ja, die Kunst dabei ist einfach wieder in der nächsten Woche bissig zu sein, diesen Siegeswillen auf den Platz zu bringen, weil, wie gesagt, verlieren darf, sollte nicht zur Gewohnheit werden, es sollte eigentlich einen immer einen anspornen. Das tut es nach wie vor bei mir, also sonst, wie gesagt, sonst hätte ich schon genügend Gelegenheiten gehabt, den Hut drauf zu hauen. Aber wie gesagt, Niederlagen sollten einen aufbauen und man muss halt ja, Augen zu, aufstehen und weiter. Und wieder diese Bissigkeit auf den Platz bringen, das ist ganz wichtig.
Du hast aber ein paar, sag ich mal, etwas exotischeren Turnieren ja auch teilgenommen und auch schon gewonnen. Also Nigeria ist dabei, Kuwait und sowas. Gab es da irgendwo auch mal ganz besondere Erlebnisse, wo du sagst, da kann ich mich auch noch daran erinnern, die jetzt so ein bisschen außergewöhnlich waren?
Grundsätzlich, jetzt wenn du Nigeria und Kuwait ansprichst, nicht unbedingt. Ich meine, muss ich sagen, dass das Turnier dort sehr, sehr gut war. Das war in Abuja, das war nicht in Lagos. Lagos ist chaotisch, da waren auch immer auch Futures, da haben wir andere Leute erzählt, das war Katastrophe. In Abuja, wie gesagt, das war absolut in Ordnung. Also, auch jetzt von der Hygiene und Sauberkeit her, das war alles in Ordnung. Also gibt es viel. Ich habe da Challenger in Indien gespielt und war ich heuer in der Notaufnahme, weil ich so marot war.
Also, was war passiert?
Also Lebensmittelvergiftung und ja, das alles. Und so, wie gesagt, ich war flat, ich bin im Spital gewesen.
Oh Gottes Willen.
Und das war jetzt das 100-mal schlechter als Nigeria, das kann man nicht vergleichen. Und dann in Indien werden ATPs und Challenger gespielt und das ist einfach. Ja, darum kann ich jetzt so eigentlich nur Positives darüber berichten und es war auf alle Fälle eine Reise wert. Und wie gesagt, es ist natürlich jetzt die Raster, das Starterfeld ist jetzt nicht ganz so dicht,
ja.
Aber nichtsdestotrotz, es ändert nichts, dass du ab der zweiten Runde, beziehungsweise wenn du gesetzt bist, ja, die ersten 12 vom Turnier, von der Liste, die sind stark, wie überall. Irgendwie musst du dich so oder so durchsetzen, weil es ist dann auf solchen Turnieren, generell im Tennis ist es überhaupt so, die Punkte kommen erst ab Semifinale aufwärts, egal ob du das jetzt Challenger betrachtest, ATP Tour Level Grand Slams, die Punktekurve geht exponentiell nach oben und letztendlich gut, muss man sich dann sowieso im Laufe des Turniers immer gegen gute Leute durchsetzen. Es ist, sage ich jetzt mal, wenn man mal eine leichte erste Runde hat, das bringt einem letztendlich nichts. Ja, man kann sich vielleicht gut akklimatisieren, das hilft, ja, aber sportlich macht es keinen Unterschied, ob du jetzt, sage ich mal, bei einem Turnier eine gute erste Runde taftig durchsetzt. Und am Strich ist es ein ATP-Punkt im Future und fertig. Im Challenger, was weiß ich, hier beim kleinen 4 oder 5 und beim größeren zwischen 9 und 10. Also.
Jetzt hast du dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal drei Grand Slams gespielt, glaube ich, Quali, oder? Ist das schon nochmal jetzt die Zielsetzung, dass man sagt, okay, nächsten Jahr dann auch das Quartett irgendwie nochmal voll zu machen und vor allem auch einmal ins Hauptfeld zu kommen? Oder wie sehen die Zielsetzungen allgemein aus?
Ja, jetzt muss ich mal die Zielsetzung auch noch überlegen, weil ich noch einiges an Punkte zu verteidigen habe. Und Australien für mich jetzt echt schwierig zu erreichen. Das ist nicht unmöglich, aber ich muss schon noch dann noch einige gute Ergebnisse bringen in meinen letzten 5-6 Turnieren, wenn es überhaupt so viele sind. Und als Tennisspieler sollte, also wenn man Profi ist, muss immer das Ziel sein, dass du dort reinkommst. Mhm. Weil bei den Grand Slam Qualis spielst du ja letztendlich auch gegen dieselben Leute beim Challenger-Turnier. Mhm. Natürlich hast du ein paar Leute, die sind ein bisschen besser drauf, die sind halt gerade gut in Form, andere ein bisschen weniger. Aber ja, es ist kein Geheimnis, dass dort das große Geld zu Hause ist. Und wenn man als Profi, muss man halt auch irgendwo schauen, dass man sein Geld verdient und davon leben kann. Und wenn man halt dort drinnen ist, ist das so unvergleichlich viel leichter. Also da ist einfach so eine Kante dann so von 2,50 und runter, wenn man halt dann drinnen ist. Wobei ja 2,40 muss man fast sagen, weil 2,50 ist man nicht drinnen im Moment. Ja, also dann muss man als Profi, da muss man hin. Das ist die Marschrichtung.
Wenn du dir eins aussuchen könntest, welches würdest du nehmen? Wenn du jetzt sagen könntest, ich würde jetzt in einem Hauptfeld von den Grand Slam stehen, welches?
Eines. Boah, schwierig. Na egal.
Ist egal.
Ich würde Australien nehmen. Das habe ich noch gar nicht gespielt, ansonsten würde ich direkt aufhören. Die australischen Fans, glaube ich, das ist ziemlich spektakulär.
Wenn du auf den Reisen auch unterwegs bist, hast du mir gerade auch am Anfang ja gesagt, ja, ich habe jetzt Zeit so ungefähr. Wie verbringst du deine Zeit abseits des Platzes? So eine Woche auch in Hamburg bist oder wo auch immer?
Es kommt darauf an. Ich habe jetzt den Plan für morgen gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich spiele. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt.
Nee, ich glaube nicht.
Normalerweise bemühe ich jetzt mich mittlerweile schon, dass ich mir ein paar Sachen anschaue. Speziell achte ich drauf, auch auf lokale Sachen, was ist speziell in der Gegend, was ist nicht so Sachen, was ich vielleicht mitnehmen kann, was es wirklich nur hier gibt. Weil es ist schon ein Privileg als Leistungssportler, muss man sagen. Ich habe viele Freunde und meine Freundin auch, die sind im normalen Arbeitsleben. Und die sagen mir alle, ja, Max, spiel, bis dir der Fuß abfällt. Du tust etwas, was du liebst. Du kannst damit dein Geld verdienen auch noch halbwegs und wirklich tust, solange du kannst. Und das ist ein Riesenprivileg. Und wenn man diese Ansicht ein bisschen in den Kopf kriegt, das dann echt auch für mich. Und dann genießt man es auch viel mehr.
Okay. Gibt es dann auch für Hamburg irgendein Ziel, dass man sich hier
vielleicht... Nein, aber Hamburg kenne ich schon ganz
gut. Kennst du kennst wahrscheinlich schon.
Ich habe früher Winterliga hier gespielt, TTK Sachsenwald.
Okay.
Da war ich schon öfter. Auch in Hamburg und ich war auch schon in Hamburg.
Hast du so bestimmte Lieblingsecken?
Alexander
Jonscha. Ja, Jonscha, der Spezialist. Ja. Tippen. Und die Gegend dort um die Alster herum, der Alsterhafen, das ist halt schon bekannt und schön und wie gesagt, das Wetter muss halt mitspielen. Hat was, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber es ist halt schon, wie soll ich sagen, norddeutsch angehaucht. Ja. Und das ist halt, speziell im Moment, vielleicht muss ich mich dann noch ein bisschen umrüsten, ich habe kaum warmes Gewand, weil ich bin jetzt aus Spanien gekommen. Ich hatte eigentlich geplant, zuerst nach Hause zu kommen und dann erst hierher. Ja, also für mich ist im Moment kämpfen.
Du bist direkt aus Malaga gekommen.
Ja, ich bin direkt.
Viel Erfolg.
Dankeschön, perfekt.
Auch Maximilian Neukrist hört sich nicht mehr wie der 18-Jährige ein, an der wie ein Kind vor dem Weihnachtsmann steht und auf die ATP-Tour schaut.
Nein, aber genau das hat mich ja gereizt, eigentlich mit ihm auch zu sprechen. Und er hat eigentlich genau mir, ja, sag ich mal, das gegeben, was ich auch irgendwie hören wollte, wirklich mal so einen Blick aus seiner Sichtweise eines 32-Jährigen, der 13 Titel auf der ITF-Tour gewonnen hat und ja, mit diesem zumindest aus Tennissicht sehr reifen Alter jetzt dann wirklich sein bestes Tennis abrufen kann und du hast es gesagt, zum ersten Mal unter die Top 200 auch gekommen ist und ja, deshalb fand ich das sehr, sehr spannend, was er dort eben auch gesagt hat und ja, deshalb sehr interessante Einblicke von diesen Spielern, die eben es vielleicht nie auf die ganz große Tour geschafft haben, aber trotzdem über mehrere Jahrzehnte im Profi-Tennis unterwegs waren und immer noch sind und dann ja, vielleicht auch so eine Art Spätstarter sind, denn wer weiß, was hier noch kommt, solange der Körper hält, das ist ja immer die Voraussetzung für alles, also dass hier nicht nochmal irgendeine große Verletzung dort passiert, naja, kann er vielleicht auch hier bestimmt noch 3-4 Jahre spielen, man weiß es nicht, was da auch noch bei rumkommt.
Er hatte Anfang des Jahres, hat er unter den Top oder mit Platz 360 zwischendurch eine Weltranglistenplatzierung, die außerhalb jeglicher Grand-Slam-Hoffnung gewesen wäre, konnte dann allerdings 3 Grand-Slam-Qualis mitspielen, hat kein Match dort gewonnen, aber er war halt in diesem Dunstkreis und selbst für die erste Runde, die man verliert bei einem Grand-Slam-Quali-Turnier, kriegt man ordentlich Geld und vielleicht sogar ein bisschen mehr als das, was man so auf der normalen Tour dann gewinnen kann. Und auch das gab ja so ein kleines bisschen Sicherheit. Und dann hat er ja auch gesagt, 5 Ligen, in denen er spielt. Und auch das fand ich sehr bemerkenswert, dass es für ihn dann ja quasi das ganze Jahr dann auch darum geht, in Ligen zu spielen.
Ja, dieses Thema hatten wir ja auch schon häufig. Das ist einfach ein finanzieller Aspekt. Und auf der einen Seite ist es natürlich auch mal, wenn man während einer Woche ein Turnier dann wieder mit einer Niederlage beendet hat und vielleicht am Mittwoch ausscheidet, dass man dann, bevor man aufs nächste Turnier fährt, dann am Wochenende eben auch noch Ligabetrieb spielen kann, sich Selbstvertrauen holen kann, Spielpraxis holen kann. Also ist natürlich wahrscheinlich besser als jedes Training. Und dementsprechend hat es natürlich so einen Doppeleffekt. Und das hat er ja auch gesagt. Also man darf es halt nur nicht übertreiben, ne? Und es muss in den Schedule passen. Und ja, 5 Ligen ist schon sehr ambitioniert, das sehe ich genauso. Und deshalb ja auch vielleicht für ihn auch nochmal die Erfahrung, dass das vielleicht in diesem Jahr auch ein bisschen zu viel war, weil er eben auch sehr erfolgreich war und bei einigen Turnieren dann auch ein bisschen weitergekommen ist. Und dann hast du die Verpflichtungen, musst dann trotzdem am Wochenende eben noch deine Ligabetriebe machen. Ist zwar nett für die Kasse, aber ist dann halt auch ein bisschen schwierig, wenn es darum geht, sich zu regenerieren und dann eben in einem doch etwas weiter fortgeschrittenen Alter, das dann auch noch eine größere Herausforderung darstellt.
Maximilian Neukrist also hier im Interview. Das Turnier hat Ilja Marchenko gewonnen im Finale gegen Denis Novak. Tristan Lamassine war im Halbfinale und auch Billy Harris war im Halbfinale. Das war es mit unserer Berichterstattung vom Challenger-ITF-Turnier in Hamburg, den Ladies and Gents Cup. Nächste Woche ist das Hallenturnier, das einzige Hallenteppichturnier noch in Ismaning. Ich habe gesehen, dass Daniel Masur sich schon auf Teppich bei einem ITF-Turnier vorbereitet, auf Ismaning, auf den großen Kracher vor heimischer Kulisse. Dort werden wir dann auch nächste Woche vor Ort sein und dann gibt es übernächste Woche wieder eine Challenger-Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt Chip in Charge auf Twitter und Instagram. Folgt auf jeden Fall auch Tennis Tour Talk auf Twitter und Instagram und habt tennistourtalk.com auf eurer Startseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.